Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Der Internationale Frauentag ist Anfang des 20. Jahrhunderts als ein Ausdruck des Kampfes für die Gleichberechtigung entstanden. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei, denn auch im 21. Jahrhundert werden Männer oft besser bezahlt und sitzen in Politik und Wirtschaft auf den wichtigsten Posten. Und in Religionsgemeinschaften ist das noch extremer, denn oft dürfen Frauen bestimmte Ämter gar nicht ausüben, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Dabei geht es heutzutage nicht mehr nur um die biologische Unterscheidung zwischen Frau und Mann. Darüber spreche ich mit Ulrike Auger, Professorin für evangelische Theologie, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Frau Auger.
Guten Tag.
Frau Auger, ist die Macht und damit die Deutungshoheit in Religionen, allen voran, nehmen wir mal die großen Religionen Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus, vor allem männlich?
Da muss ich erst einmal zustimmen mit einem kräftigen Ja. Die Schriften, der Kanon, die Tradition, die Auslegung sind männlich. Aber natürlich ist es so, dass immer schon Frauen auch eine Rolle in den Religionen spielten. Aber ihre Anwesenheit wurde in den Überlieferungen verschleiert und wird daher erst nach und nach aufgedeckt. Deshalb sprechen wir davon, dass wir die Schriften gegen den Strich lesen, wie das zum Beispiel Elisabeth Schüssler Fiorenza angeregt hat.
Was heißt das, gegen den Strich lesen?
Dass, wie es zum Beispiel in der Bibel in gerechter Sprache getan wird, nachgesehen wird, wo kommen Frauen vor, wo sind sie nicht mitgenannt oder wo, wenn es sozusagen nur ein männliches Wort dort steht, sind eigentlich Frauen auch mitgemeint. Also wenn dort Apostel übersetzt wurde, sind dann nicht eigentlich auch Apostelinnen und Apostel gemeint.
In Gender Studies, also Geschlechterstudien, geht es ja nicht mehr nur um die strikte geschlechtliche Zweiteilung Frau und Mann. Was bedeutet das für die Religionswissenschaft?
Die Kategorie Geschlecht in den Geschlechterstudien geht eben nicht mehr nur von einer Einteilung von Frau und Mann aus, sondern sagt, Geschlecht ist eine diskursive Kategorie. Das heißt, Geschlecht wird performativ hergestellt, wie das zum Beispiel Judith Butler erklärt hat. Es gibt kein kulturell vorgeordnetes Geschlecht, sondern es gibt auch kein vorgeordnetes biologisches Geschlecht. Der Biologe Heinz-Jürgen Voss hat zum Beispiel gezeigt, dass es eine Vielzahl von biologischen Geschlechtern gibt. Und wenn das dann so ist, hat das eben auch Auswirkungen auf alle anderen Wissenschaften oder sollte es auch haben und sollte dort mehr berücksichtigt werden und spielt auch eine Rolle in der Religionswissenschaft. Deswegen zum Beispiel bin ich schon seit vielen Jahren Mitglied in der International Association for the Study of Religion and Gender, wo also verschiedene Disziplinen zusammenkommen, sei es aus der Soziologie, der Kulturwissenschaft, der Geschichte. Und andere, die sagen, Geschlecht und Religion wirken beide so stark auf die Wissensproduktion ein und müssen also miteinander betrachtet werden. Und jetzt ganz aktuell ist auch die Deutsche Gesellschaft für Religionswissenschaft dabei, eine neue Forschungsgruppe für Geschlechterstudien innerhalb der Religionsforschung zu etablieren.
Sie verbinden in Ihrem Buch in Epistemology of Religion and Gender, auf Deutsch eine Erkenntnistheorie von Religion und Geschlecht, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft. Sie beschreiben beides als Kategorien von Wissen. Gibt es denn Religionen, die dieses Wissen auch anwenden oder lehnen die meisten das eigentlich kategorisch ab?
In der dekonstruktivistischen Forschung verstehen wir Geschlecht als eine Kategorie der Analyse, aber eben noch viel mehr auch als eine Kategorie der Wissensproduktion. Es wird also untersucht, wie ein Wissen von Geschlecht hergestellt wird und damit Macht ausgeübt wird. Wissen ist immer ein Machtwissen. Es gibt kein machtneutrales Wissen. Wissen über Geschlecht wird diskursiv hergestellt. Und was ich jetzt zeige, ist, dass auch das Wissen über Religion diskursiv hergestellt wird. Das heißt, die Wirkmächtigkeit sowohl von Geschlecht ist größer als die einer sozialen Kategorie. In der Vergangenheit haben wir immer die sozialen Kategorien betrachtet. Und jetzt tatsächlich wollen wir schauen, wie entsteht Machtwissen im Zusammenhang der Diskurse. Ein Beispiel kann ich vielleicht nennen. Sehr wichtig war das Buch der Wissenschaftlerin Tomoko Masuzawa, die erklärte, wie der Begriff der Religion in Abgrenzung zur Säkularität aufkommt. Sie spricht von Imagined Religions und bezieht sich damit auch auf die dekonstruktivistische Nationenforschung, die auch zeigte, wie Nation als ein Begriff in der Debatte eigentlich erst erfunden wurde, dann dem eine naturalisierte Wesenheit verliehen wurde und das dann zum Einschluss oder Ausschluss diente. Und das zeigt Masozawa in Bezug auf den Begriff Religion.
Hat das denn auch Einfluss auf gelebte Religion? Ist das nur die Wissenschaft oder benutzen die Menschen dieses Wissen dann auch, dass es nicht mehr nur um Mann und Frau geht, sondern um Geschlecht allgemein?
Es gibt in den verschiedenen Religionsgemeinschaften ja immer dominante Diskurse, die sehr patriarchal sind, aber auch widerständige Diskurse. Und innerhalb von diesen Widerständen gibt es dann immer aktivistische Gruppen. Und diese waren früher häufig Frauengruppen, dann haben sie sich aber geöffnet hin zu einer Diversität von Geschlecht. Insofern kann man sagen, es gibt eine geschlechterbewusste Theologie, aber auch einen geschlechterbewussten Aktivismus. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch weltweit.
Und gibt es da dann wiederum quasi eine Gegenbewegung, also eine fundamentalistische Bewegung, die das alles ablehnt und sagt, nein, wir wollen das alles lieber in Frau- und Mann-Kategorien lassen?
Ja, wir erkennen das überall auf der Welt, dass es fundamentalistische Strömungen gibt in der gleichen Zeit, in der es emanzipatorische Strömungen gibt. Es hat sich also so entwickelt, dass wir in allen Religionen der Zeit ein Aufkommen von fundamentalistischen Strömungen haben. Aber gleichzeitig gibt es auch neue Aktivismen und neue Allianzen von Aktivistinnen und Aktivisten.
Fühlen sich denn Aktivistinnen und Aktivisten in manchen Religionen auch ernst genommen, wahrgenommen oder einbezogen in die Religionsgemeinschaft?
Es gibt verschiedene widerständige Gruppen. Als ein Beispiel für avancierte geschlechterbewusste oder auch queere Theorien kann man zum Beispiel die Metropolitan Community Church nennen. Das ist eine queere Kirche, die schon vor vielen Jahren wegen der Ausgrenzung in den USA entstanden ist. Die existiert inzwischen auch weltweit und die kümmert sich insbesondere um queere Familien und ihre Freundinnen. Und man kann auch sehen, dass es überhaupt auch durch den Aktivismus eine Veränderung in der Sichtweise gegeben hat. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Zum Beispiel hat die muslimische Anthropologin Sabah Mahmoud schon im Jahr 2005 eine Untersuchung bei einer Graswurzel-Frömmigkeitsbewegung in Ägypten, in Kairo unternommen. Und in ihrem Buch Politics of Piety, also Politiken der Frömmigkeit, konnte sie zeigen, dass Geschlecht auch ganz anders verstanden werden kann. Nämlich im Zusammenhang mit der Suche nach Handlungsmacht und menschlichen Blühen, was anders verstanden werden kann, als es nur in westlicher Sicht geschieht. Also Mahmoud hat dazu beigetragen, dass es einen veränderten Ansatz gibt. Jetzt wird Subjektformation, Handlungsmacht und menschliches Blühen als ein wichtiger Ansatz gesehen, der eben auch in religiösen Bewegungen vorkommen kann. Hier hat man sozusagen aus dem Aktivismus, aus der Frömmigkeitsbewegung gelernt und hat das dann zurückgetragen in eine andere Theoretisierung der Schnittstelle von Geschlecht und Religion.
Wie sieht das zum Beispiel im Christentum aus oder im Judentum oder im Islam? Da wird doch meistens sowas doch eher abgelehnt, oder? So eine Denkrichtung.
In allen Religionen gibt es dominante konservative Diskurse oder Strömungen und gleichzeitig gibt es immer auch emanzipatorische Strömungen. Das gilt für das Christentum, für das Judentum, aber auch für den Islam. Deswegen arbeiten wir heute zusammen mit Feministinnen und geschlechterbewussten Kreisen aus dem Islam, aus dem Judentum und aus anderen religiösen Kontexten und versuchen in diesen prekären Zeiten, in denen es solche fundamentalistischen Rückschläge gibt, Allianzen für die Sicherung einer solidarischen Gesellschaft zu schließen.
Und ich denke, fundamentalistische Strömungen auf der anderen Seite gibt es ja auch in der aktuellen Politik zu beobachten, vor allem in der rechtspopulistischen Politik. Warum sehen diese Gruppen Geschlechterforschung als Bedrohung?
Diese rechten Gruppen und rechte religiöse Gruppen argumentieren so, als gäbe es nur eine Binarität von Geschlecht. Also das, von dem wir genau gesagt haben, dass das biologisch und auch humanwissenschaftlich nicht haltbar ist. Und Sie meinen, dass die vermeintlich gottgewollte heterosexuelle Ordnung durch die Geschlechterforschung gestört werde? Eine naturalisiert vorgestellte und hierarchische, symbolische Geschlechterordnung steht im Zentrum solcher nationalistischen Vorstellungen. Und die individuelle Reproduktion wird in Verbindung zur Reproduktion des möglichst, in Anführungsstrichen, reinen Volkskörpers gesehen. Und daher werden eben Einschluss und Ausschluss stark überwacht. Also nochmal, Geschlecht wird naturalisiert ausschließlich männlich oder weiblich verstanden. Und das binäre Verständnis dient dann der Herstellung und Begründung der Hierarchie männlich über weiblich. Deswegen haben wir also in konservativen Gruppen, deswegen haben wir in der AfD, deswegen haben wir bei den Christen in der AfD höchst konservative Familienvorstellungen, die hier mit nationalistischen Ideen verbunden werden.
Und glauben Sie, dass sich das in den nächsten 10, 20 Jahren auch durch Geschlechterforschung verändern wird? Oder glauben Sie, dass die fundamentalistischen Kräfte in Religionen oder in solchen politischen Gruppen doch so stark und auch so starr bleiben, dass sich da eher wenig ändern wird?
Wir schließen jetzt ja breite Allianzen, um uns zur Wehr zu setzen gegen rechte Rückschläge. Und wir tun das auch weltweit. Und wir tun das auch zwischen Menschen, die glaubensbasiert sind und Menschen, die atheistisch sind. Ich glaube, das ist jetzt das, was wir tatsächlich neu tun müssen. Wir müssen uns darauf besinnen, was wollen wir machen, wie wollen wir eine solidarische Gesellschaft herstellen. Und der Frauentag ist ja ein Ort, der dazu aufruft, fair die Welt zu verändern. Und ich denke, ein gemeinsames Ziel ist, dass wenn wir auch jetzt die neue ökologische Bewegung ernst nehmen, es auch, wie zum Beispiel im Film 2040 gezeigt wurde, der im letzten Jahr bei der Berlinale lief, wir können eine gerechtere Welt nur herstellen, wir können aber auch die Welt nur retten, wenn das Geschlechterproblem gelöst wird.
Frau Auger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ulrike Auger, Professorin für evangelische Theologie, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihre wissenschaftlichen Theorien können Sie in Ihrem Buch in Epistemology of Religion and Gender, das im Routledge Verlag erschienen ist, nachlesen.